Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Kennen Sie auch dieses neue Rihanna-Cover von diesem Adele-Hit hier? Rihanna singt Adeles Mega-Hit Set Fire to the Rain. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weil das ist natürlich nicht die echte Rihanna hier, sondern das ist eine KI, die so klingt wie Rihanna. Gibt es ganz viele Rihanna AI-Covers im Netz. Und wenn man das aber nicht weiß, dann ist es vielleicht einfach nur, ja, ein guter Popsong. Leben wir vielleicht langsam in einer Tonbildwelt, die uns eigentlich alles verkaufen kann. Und wir merken den Unterschied gar nicht mehr. Schauen wir vielleicht auch bald KI-Filme mit KI-SchauspielerInnen. Und es ist uns eigentlich egal, weil es uns gar nicht auffällt. Das ist eine ziemlich große Frage und die passt wunderbar zu unserem Popkultur-Wochentalk heute, wo wir mal Zeit haben, über auch so grundlegendere Popfragen zu sprechen. Und das machen wir heute mit zwei Gästen, mit Ines Schwertner, die hier ist, und mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen aus Washington.
Genau, du bist gerade aufgestanden, Wladimir, oder?
Ja, es ist kurz nach acht hier.
Ja.
Ich bin unser Korrespondent in den USA. Ich vertrete gerade die Kollegin Doris Simon. Macht mir großen Spaß und ich grüße euch herzlich. Aus der Hauptstadt der USA.
Schön, dass du hier in unserer Runde mit dabei bist und du hast auch so ein Thema dabei, Wladimir, was so ein bisschen aus den USA kommt, nämlich die Zukunft der SchauspielerInnen in der Filmwelt. Warum beschäftigt dich das?
Ja, erstens natürlich auch durch den andauernden Hollywood-Streik. Ich meine, wir haben es ja fast schon vergessen, der dauert ja immer noch an. Wir haben ihn vielleicht nicht mehr so in den Schlagzeilen, aber er geht jetzt schon ja, fast 5 Monate, also das ist ja wirklich schon eine große, große Weile, die Schauspieler, aber auch die Drehbuchautorinnen und Autoren. Das heißt, es wird vieles nicht produziert und da stellen sich hier viele auch in den USA große Fragen. Was ist eigentlich mit den Schauspielstars? Die braucht es ja unbedingt eigentlich, dachte ich immer, aber offenbar vielleicht doch nicht. Da wird vieles nicht produziert, die solidarisieren sich mit den Streikenden, aber tauchen eben irgendwann auch nicht mehr auf, wenn nichts mehr produziert wird. Und es lässt viele weitere Fragen auch aufkommen, nach der Rolle des Streamings, nach der Rolle von KI, hast du ja schon kurz schon erwähnt. Also mein Thema wäre tatsächlich, es beschäftigt mich auch, ich bin irgendwie groß geworden mit großen Namen, Julia Roberts, Tom Hanks, vielen anderen mehr, Tom Cruise, den gibt es zum Glück noch. Ich weiß nicht, ob die eine Zukunft haben.
Werden wir gleich besprechen. Viele große Fragen, die da dran hängen. Dafür haben wir gleich Zeit. Und hier ist eben auch Ines Schwertner. Ines, du bist Publizistin, Journalistin, warst Chefredakteurin vom sozialistischen Jacobin-Magazin. Hast jetzt ganz neu, seit 2 Wochen, politische Ambitionen bei der Linken. Aber du hast ja noch keine Funktion, du bist keine Politikerin. Deshalb unterhalten wir uns hier als journalistische Kollegen, Kolleginnen. Und dich beschäftigt nicht Film, sondern Reality-TV. Was bewegt dich da?
Ja, das ist so meine heimliche Liebe für das Trash-TV und für Reality-TV. Und zwar ist gerade die Serie Princess Charming in die 3. Staffel gegangen auf RTL. Und das wäre jetzt an und für sich nicht so besonders darüber zu sprechen, aber es sorgt eben für großen Wirbel innerhalb der queeren Community, innerhalb auch, also auch einfach außerhalb dieses Senders, des Fernsehens und so, wenn es geht über YouTube und TikTok, schlägt das eben große Wellen und bewegt ganz viele Leute. Und man fragt sich eben, okay, ist jetzt diese queere Liebe die neue wahre Liebe? Das beschäftigt mich sehr und ich gucke es eben auch gern.
Das ist spannend, weil ich finde es auch super, weil ich dank dir jetzt auch mal wieder Reality-TV gucken durfte und eine Folge Princess Charming geguckt habe. Können wir auch gleich drüber sprechen und wir haben noch ein drittes Thema. Wir sprechen nämlich auch über ein ja wirklich besonderes, wirklich historisches und schickes Hotel auf dem Berliner Flughafen Schönefeld. Das soll abgerissen werden, obwohl eigentlich wirklich alle, die sich mit Denkmalschutz befassen und sogar alle politischen Fraktionen dagegen sind. Das alles werden wir uns genauer anschauen, aber erstmal geht's ums Filme gucken. In Zukunft werden wir nach der Arbeit nach Hause kommen, dann werden wir den KI-Fernseher anmachen, werden ihn um einen maßgeschneiderten Film bitten und dann selber neben großen Stars irgendwelche spannenden Welten erkunden. So hat es Hollywood-Regisseur Joe Russo, der Regisseur von Avengers Endgame, gerade gesagt in Venedig bei den Filmfestspielen. Und der hat damit ja vielleicht mal eine positive Vision von KI und Film in die Welt gebracht, sonst ist KI ja gerade vor allem eine riesige Herausforderung für Hollywood bei den Streiks der SchauspielerInnen, der DrehbuchautorInnen geht es um Bezahlung, aber eben auch um klare, transparente Regeln für den Einsatz von KI in der Filmproduktion. Und wir fragen uns, wie kann ein guter Umgang mit computergemachten Filmen aussehen und was bedeutet das für die Stars, die es in Hollywood doch immer gegeben hat? Spreche ich drüber mit Ines Schwertner und Wladimir Balzer hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Wladimir, du bist ja in Washington, arbeitest da für uns, Deutschlandfunk Kultur als Korrespondent und du hast dieses Thema mitgebracht. Ist das denn so, dass das in den USA nochmal drängender diskutiert wird als hier in Deutschland?
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, Hollywood ist natürlich sowieso, das gehört ja tatsächlich zu den großen kulturellen Mythen der Welt und natürlich auch der USA. Also da ist man auch stolz drauf und schaut mit großem Bangen letztlich da an die Westküste, was da passiert. Ich habe ja schon gesagt, also das sind fast schon 5 Monate Streik. Der tatsächlich bedeutet, dass einfach nichts, zumindest nichts Größeres mehr produziert wird. Ein paar kleinere Independent-Produktionen können noch laufen, da wo die großen Studios nicht beteiligt sind. Aber die großen Produktionen, da wo es eben auch ja das Geld gibt, was Stars brauchen, um überhaupt aufzutreten, um überhaupt mitzuspielen, die finden eben nicht statt. Das heißt also, dass, wenn es jetzt so weitergeht, spätestens zu Weihnachten die Filme ausgehen werden, auch im guten alten Kino. Und da sind wir bei einem Punkt, der mich beschäftigt. Ich glaube tatsächlich, dass die großen Starnamen, ich habe es schon erwähnt, Julia Roberts, Tom Hanks, Tom Cruise und so weiter, tatsächlich mit dem Kino verbunden sind, mit diesem Ort, wo man gemeinsam sich diese Künstler auf der Leinwand anschaut. So ein Star, eine Starkultur entsteht, glaube ich, auch in einer Gemeinschaft, wenn man sich das gemeinsam anschaut, in diesem ganz besonderen Ort, an diesem Highlight. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich KI, was du schon erwähnt hast, was ja immer stärker einzieht auch in die Filmbranche, was auch ein großes Thema ist bei den Streiks. Da haben ja viele Bedenken, durchaus berechtigte Bedenken, dass KI die Drehbücher schreibt, dass KI die Figuren entwickelt. Und wenn man sich so, und dann sind wir bei einem weiteren Punkt, wenn man sich so, ich sag mal, diese unglaubliche Stärke der Marvel-Verfilmungen anschaut, da gibt's ja inzwischen, helf mir, weiß ich nicht wie viel, 40, 50 Filme dazu in den letzten Jahren, verschiedenste Prequels und Sequels und was auch immer da so ist, dann sieht man auch, was KI durchaus produzieren kann, was 3D-Technik produzieren kann, wo man vielleicht diese einzelnen Stars gar nicht mehr braucht, diese ganz besonderen, herausragenden Künstler, zumal diese Marvel-Figuren ja oft auch unter Masken verschwinden. Also wer kennt schon die Hauptdarsteller dieser ganzen Marvel?
Aber das ist spannend, dass du sagst, genau, vielleicht, man braucht sie vielleicht nicht. Also das frage ich mich, du sagst, man blickt da so mit Sorge hin. Das gibt's ja auf jeden Fall. Natürlich gibt's da Mahner unter den Streikenden und so, aber es gibt ja in den USA schon auch Filmemacher, Macherinnen, die KI feiern und kreativ nutzen wollen, oder? Also hier Joe Russo zum Beispiel oder Tom Hanks, der macht auch gerade Werbung für einen neuen Film, der dann nächstes Jahr rauskommt, der sehr viel mit KI arbeitet. Ist das wirklich nur Sorge oder gibt es da auch viel Faszination?
Also sagen wir mal so, wir sind in den USA, da versucht man immer wieder auch Neues auszuprobieren und experimentiert und freut sich auch an technischem Fortschritt. Das ist auch sowas Spielerisches, was dabei ist. Aber das ist, glaube ich, nicht die Filmkultur, die meisten, ich behaupte das einfach mal, ich kenne jetzt die Umfragen nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen sich Filme angucken, weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte mir eigentlich Filme anschauen, die von Menschen gemacht sind, die Kunst präsentieren. Das kann auch sehr unterhaltsam, das kann wirklich ein Blockbuster sein, aber es muss irgendwie mit Menschen zu tun haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging mit Avatar. Auf den letzten Avatar hatte ich mich sehr gefreut, schon wegen der Optik, und habe dann festgestellt, dass die Geschichte, dass die Story, dass das Drehbuch so untergegangen ist, komplett untergegangen ist, angesichts der Faszination von James Cameron für die Technik, für das Technische, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe über die großen Geschichten, die großen Stories, die großen Figuren. Also ich persönlich, vielleicht bin ich der altmodisch, ich brauche das.
Ja. Wobei ich auch wirklich gar nicht so weiß, ob diese Wiederholungen, also ob das Große am Kino, am Hollywood nicht schon viel früher auch kaputt gegangen ist oder verschwunden ist, jetzt nicht nur wegen KI, sondern eben auch davor, du hast es ja auch gesagt, durch diese ganzen Prequels und Sequels gab es ja schon vorher so eine gewisse Fantasielosigkeit, also auch bei den menschlichen zuvor hergestellten Filmen, dass man gedacht hat, es wiederholt sich, also wie viele Spider-Man-Filme gab es mit unterschiedlichen Schauspielern, also da habe ich auch schon in dieser Wiederholung das Gefühl gehabt, man entwickelt nichts mehr Neues in Hollywood, weil es eben auch gar keinen Mut gibt, da ja eine neue Geschichte sich daran zu trauen, sondern
Superhero-Fatigue hatten wir.
Genau, diese ganzen Blockbuster, also die haben mich schon gelangweilt, und da weiß ich jetzt gar nicht, ob KI das größte Problem daran ist, oder die Industrie von, oder ob halt die Industrie Hollywoods nicht selbst einfach unfähig geworden ist, da was Neues zu schaffen auch, sondern dass man sich damit begnügt hat, das Publikum mit dem zu begeistern, was man schon kannte und wo man wusste, da kommen dann noch so und so viele Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer rein, aber ich fand jetzt so, ja, also vom Künstlerischen her hat mich das jetzt eigentlich schon seit Jahren nicht mehr so richtig abgeholt.
Das passt sind ja auch diese Comicfiguren, die auch nicht wirklich, ich sag mal, menschliche Schauspieler am Ende vielleicht sogar brauchen. Also da, also dieser im weitesten Sinne Marvel-Welt, da glaube ich nicht, dass da der menschliche Faktor in Zukunft noch eine große Rolle spielen wird. Also das glaube ich auch. Ich meine eher wirklich die, ich nenne es jetzt mal Realfilme, die Filme aus der Gesellschaft heraus, also die vielleicht bestimmte Themen ansprechen, soziale Spaltung, Einsamkeit, vielleicht auch Rassismus, Diskriminierung von Minderheiten. Also ich meine, da gab es ja große, erfolgreiche Filme, die das thematisiert haben. Also wir erinnern uns, Tom Hanks in einem Film über die AIDS-Epidemie in den 90er Jahren. Das waren Filme, die kommerziell sehr erfolgreich waren. Und die nichts mit Marvel, nichts mit dieser Comicwelt zu tun hatten. Also danach sehne ich mich.
Ja, das sind dann mehrere Fragen, die da drin stecken. Ich finde es so spannend, wie man damit umgeht, weil, also ich widerspreche mir, aber eigentlich können wir doch davon ausgehen, dass wir, wenn wir jetzt auf KI gucken, dass das auf jeden Fall so sein wird. Also das wird einfach immer mehr von KI generierten Filmen geben. Also KI geschrieben, KI inszeniert, KI gespielt. Und ich habe kürzlich diese Serie über Spotify geguckt, The Playlist, so eine schwedische Serie, die das erzählt, wie Spotify entwickelt wurde und wie damals eben auch Spotify hatte halt diese Vision, dass man irgendwann wird dieser Player sowieso groß werden. Sowieso werden irgendwann alle Leute auf Knopfdruck alle Songs hören. Und die sich dagegen gewehrt haben, die Plattenindustrie, die musste dann halt hinterherhinken. Die konnte das nicht gestalten. Aber die es aktiv angegangen sind, die haben es gestaltet. Und da frage ich mich jetzt hier auch, ja, sollen wir dagegen sein? Das bringt ja am Ende auch nichts. Man muss das ja irgendwie in die Hand nehmen und aktiv gestalten. Aber wie kann das gehen?
Also ich meine, aber es ist ja, also jede technische Revolution eben, die wird ja, also das durch KI, das betrifft ja eben nicht nur die Drehbuchautorinnen, sondern ja uns alle, die Texte schreiben oder übersetzen oder alle diese Tätigkeiten, von denen wir dachten, wir sind ja unersetzbar, weil wir machen ja so kluge, intelligente Kopfarbeit, das wird nie ersetzt werden durch Maschinen und jetzt merken wir, oh, jetzt geht es uns auch an den Kragen. Ich hoffe ja, also das, wir haben das schon mal ausprobiert bei uns im Magazin, ob man durch ChatGPT unsere Texte ersetzen kann. Ja. Und unsere Übersetzungen sind noch nicht so gut, dass man jetzt sagen könnte, die ersetzen den Text, aber natürlich kommen sie nahe daran und man muss sich dann eben wirklich die Frage stellen, was macht den qualitativen Unterschied aus zu den Texten oder Drehbüchern? Und ich würde also für die Filme eben zumindest sagen, da sehe ich gar nicht, jetzt bei manchen Filmen gar nicht so den großen Unterschied, aber ich verstehe natürlich Wladimirs Impuls zu sagen, es gibt diese Filme, die haben was mit Menschen gemacht, auch auf so einer Gefühlsebene und die haben gesellschaftspolitisch was angesprochen. Da glaube ich auch nach wie vor, da muss es etwas geben, was außerhalb dieses Mainstreams von Blockbustern auch noch funktionieren kann, weil es da eine gewisse Sehnsucht danach gibt.
Und da braucht es eigentlich auch keine KI. Also wozu braucht man eine KI, wenn man die Geschichte einer verarmten Familie zum Beispiel erzählen will, die trotzdem kämpft, die trotzdem versucht noch irgendwie zu überleben irgendwo, ich sag mal in einer schwierigen Region in den USA oder die Geschichte eines Coming-outs oder viele andere Dinge oder eine zerbrochene Liebe oder eine kaputte Ehe. Ich meine, es gibt so viele unendliche Themen, die man wunderbar, sehr berührend, auch sehr unterhaltsam erzählen kann. Ich wüsste nicht, wozu es bei bestimmten Themen überhaupt eine KI braucht. Ich habe ja nichts gegen KI, um Gottes Willen. Wir haben das hier in Washington erlebt. Vor 2 Tagen gab es ein großes Treffen mit wichtigen auch Playern in diesem Bereich. Elon Musk war dabei, der Chef von ChatGPT war dabei, der Google-Chef war dabei. Das war so eine Anhörung hier im Kapitol im Parlamentsgebäude über KI und auch die Begrenzungen von KI, die Kontrolle von KI, da ging es natürlich weniger ums Künstlerische als eher um so technische Fragen und auch die Angst davor, dass KI eventuell in bestimmten Bereichen ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Also da sind auch die KI entwickeln, durchaus sich bewusst über die Grenzen und über das, was ja am Ende dann doch zählt, nämlich der menschliche Faktor.
Mhm. wahrscheinlich wird es ja so sein, dass am Ende beides parallel läuft. Ne? Also natürlich wird es wahrscheinlich hoffentlich immer noch Produktionen geben und hoffentlich auch große und gute Produktionen, die natürlich auch ohne KI auskommen. Und andere versuchen es mit KI hoffentlich ja auch im Guten. Haben wir darüber gesprochen? Hier, wir können natürlich noch viel, viel länger sprechen. So viele große Fragen, die da auftauchen.
Und wir haben Tom Cruise noch gar nicht gelobt, aber vielleicht können wir...
Tom Cruise, genau.
Kann ich den noch kurz loben in einem Satz?
Ja, mach das.
Nicht nur Top Gun, ich meine tatsächlich Mission Impossible. Oh. Der Mann, ja, ich meine wirklich, also wenn ihr das gesehen haben solltet, versucht es nochmal zu sehen. Die, weiß ich, der wievielte ist, war das?
Sieben, glaube ich.
Oder so? Der Sieben, ja, gut. Fühlt sich noch mehr an, aber der Mann hat ja, wir wissen das, wirklich alles Stunts selber gemacht. Da ist nichts mit irgendwelcher technischen Unterstützung. Der Mann glaubt noch, auch in seinem recht hohen Alter, an den Schauspielstar, der sich das selbst alles erarbeitet, körperlich wirklich leidet, um tatsächlich dort zu zeigen, was er kann. Der ist ja mit diesem Motorrad dort diese Rampe wirklich runtergefahren und hat sich da fallen lassen, 200 Meter in die Tiefe. Also wenn man das sieht, dann hat man noch Hoffnung, ja, was die Starkultur angeht.
Und es gibt viele, die das sehen wollen. Also es funktioniert. Viele wollen ins Kino, um genau Tom Cruise dabei zuzuschauen, wie er seine harten Stunts macht. So viel zum Kino in Hollywood. Jetzt kommen wir zum Fernsehen in Deutschland. Wir sprechen über das, was viele wahrscheinlich eigentlich nur so zum Abschalten angucken, was aber gleichzeitig ziemlich hochpolitisch ist. Die lesbische Reality-TV-Show Princess Charming.
Hallo ihr Lieben!
Ich bin Madeleine.
Hot, hot, hot.
Voll ein heißer Feger.
Madeleine hat auf jeden Fall eine fesselnde Aura.
Ja, ich bin die neue Princess.
Ja, eine Dating-Show. 20 Frauen treten da sozusagen gegeneinander an und wollen alle, dass die eine Princess in dieser Show dann sich für sie entscheidet. Ist klassisches Reality-TV. Wir beobachten über Tage hinweg, wie die sich annähern und ja, wie die Frau, die Princess, dann eben entscheidet, mit wem sie dann am Ende zusammen sein will. Spielt alles auf einer Insel in Thailand. Ja, so ein bisschen RTL-Reality-Show eben mäßig, aber erzählt eben auch von queerer Liebe. Und darüber sprechen wir jetzt mit meinen zwei Popkultur-Wochentalk-Gästen, Ines Schwertner und Wladimir Balzer. Ines, du hast gesagt, du möchtest über diese Show sprechen, weil du guckst die. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist das für ein Format?
Also es ist, wie du schon sagtest, eigentlich ganz klassisch, wie man das kennt, wenn man es guckt, Reality-TV auf Privatsendern. Also es gibt eben diese eine Person. Früher war das mal der Bachelor, das ist so eine der Originalserien dazu. Dann hat man gemerkt, okay, nur der eine Mann, der sich die Frauen aussuchen kann, ist doof. Dann gibt es noch die Bachelorette, das ist dann die Frau, die sich die Männer aussuchen kann, drehen wir das Ganze um. Und jetzt ist das halt auf einer neuen Ebene. Wie so häufig kommt das Original aus den USA und wurde dann hier ins deutsche Format übertragen. Und eben mit dem kleinen Witz, sonst sucht man immer nach Prince Charming und jetzt ist es halt Princess Charming, die sich aus 20 Frauen dann am Ende eine aussuchen kann. Sie gibt dann nicht mehr die Rose wie beim Bachelor, sondern sie gibt dann halt eine Kette. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Aber es hat sich halt auf einer anderen Ebene ganz viel daran verändert, weil es geht nicht nur um diese Sendung an und für sich. Es guckt ja wahrscheinlich kaum jemand mehr unter den jungen Leuten tatsächlich Fernsehen. Der Hype entsteht eigentlich erst drumherum. Also ganz viele Videos auf YouTube, Reaction-Videos von auch lesbischen, queeren Influencerinnen und dann auf TikTok. Also es ist halt so ein Universum, das sich dann so auftut, woran man merkt, dass ganz viele, insbesondere eben auch junge Frauen, sich auch schon so danach gesehnt haben, okay, jetzt gibt es endlich eine Sendung für uns und diese andere Form von Liebe und Annäherung zu zeigen. Und man muss aber eben auch sagen, es ist das gleiche Skript wie immer, was da läuft und auch das gleiche Prinzip. Also eben eine Person sucht sich andere aus und sie buhlen darum und es spielen eigentlich alle heteronormativen, heterosexuellen auch Probleme mit rein, die es auch vorher schon gab, nur jetzt unter ganz, ganz anderen Vorzeichen.
Und sie sind halt auch Rivalinnen und es geht darum, dass eine dann gewinnen kann und dann gibt es diese eine Liebe zwischen den Zweien und so, das ist ja auch ganz viel, was dann doch sehr normiert ist irgendwie. Und trotzdem, also ist ja spannend eben, dass es um queere Liebe geht. Es gibt ja, also das kann man alles kritisch sehen, irgendwie diese Dramaturgie, aber dann, ich habe ja noch einen Ausschnitt, dann gibt es halt manchmal auch so Sätze wie diesen hier.
Ich bin tatsächlich in sehr hetero-cis-normativen Umfeld aufgewachsen. Queerness gab es nicht so. Es gab keine Vorbilder, nichts. Ich bin jetzt das erste Vorbild in der Familie, in der Blutlinie. Und das finde ich richtig cool.
Also da wird quasi mhm. queeres Lieben irgendwie gezeigt, selbstverständlich auch gezeigt, ne? Ist das, würdest du sagen, das ist gut, das ist fortschrittlich?
Ja, es ist eben, also schon allein die Vorstellungsrunde begann damit, dass alle ihre Pronomen gesagt haben und dann dachte man, ja, das würde man jetzt vielleicht eher kennen aus einem Gender-Theorie-Seminar oder irgendwo im Plenum. Und dass das jetzt sozusagen mittwochabends gezeigt wird, das ist schon was Besonderes, weil man eben sieht, okay, diese gesellschaftspolitischen Themen, die finden jetzt auch in der Popkultur ihren Niederschlag. Und man merkt eigentlich, so leben Menschen auch oder so sprechen Menschen eben auch. Und die Popkultur ist ja immer so ein bisschen die, und selbst wenn es in dieser sehr trashigen Form ist, ist da schon immer die Speerspitze dessen, wie Menschen eigentlich leben. Und natürlich spielt Repräsentation auch eine Rolle. Also das erste lesbische Paar im deutschen Fernsehen war, glaube ich, bei Gute Zeiten schlechte Zeiten schon ganz, ganz früh, bevor wir über gleichgeschlechtliche Ehe im Bundestag überhaupt gesprochen haben. Also da ist natürlich auch die Funktion von Popkultur, man sieht es hier, es gibt diese Normalisierung, aber eben es ist fortschrittlich in diesem Sinne, dass anders darüber gesprochen wird, auch respektvoller über Liebe, über Beziehungen. Es ist nicht mehr die gleiche Form wie vorher. Und trotzdem würde ich eben sagen, durch diese letztlich Normierung und auch diese Verwertbarmachung, und das wird ja trotzdem, am Ende geht es schon darum, dass es geskriptete Liebe ist und dass es eben kein authentisches Gefühl ist, obwohl natürlich das Fernsehen immer wieder versucht, das dir nahe zu bringen, mir nahe zu bringen, wir fühlen es alle. Das ist der gleiche Verkaufsschlager wie immer. Das muss man sich, glaube ich, klar machen bei allem gesellschaftspolitischen Fortschritt, den diese Serie so darstellt.
Mhm. Also ich glaube, diesen Fortschritt, den würde ich auch sehen, wenn ich da mal einhaken darf. Ja. Wir reden ja von RTL, wir reden nicht von irgendeinem gender-theoretischen Seminar an einer Uni in Deutschland, sondern tatsächlich von einem Programm, was vielleicht viele Menschen erreicht, die sich mit diesen Themen nicht alltäglich befassen, die vielleicht auch in Familien leben, wo es schwierig ist, sich zu outen, wo es schwierig ist, zu sagen, ich bin queer, ich habe ein Pronomen, was sozusagen erst einmal meine verschiedenen sexuellen Identitäten vielleicht widerspiegelt oder eben auch nur eine, aber die tatsächlich auch im familiären Umfeld auch Schwierigkeiten haben. Für die ist das, glaube ich, gut zu sehen, dass eben bei RTL sowas läuft. Und jetzt bei allen dramaturgischen Schwächen von diesem Format, wo ich mich wirklich am Ende so ein bisschen angefangen habe zu langweilen, weil es tatsächlich weniger um Gefühle oder Liebe, sondern einfach nur um sexuelle Verfügbarkeiten geht oder sexuelle Kontakte, ist das eben schon durchaus ein Fortschritt, auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, wie das dort gemacht wird. Es wird gar nicht mehr groß thematisiert oder warum bin ich jetzt homosexuell oder warum bin ich es nicht, sondern es ist einfach klar, dort lieben Frauen Frauen und sind einander interessiert, haben auch sexuelles Interesse, ohne das irgendwie erklären zu müssen. Und das ist schon mal ein großer Fortschritt, was mir auch gut gefällt. Das ist auch nicht neu. Ich weiß, es gibt es in anderen Formaten auch, dass da POC-Personen auch mit einer absoluten Selbstverständlichkeit dort sind, ohne irgendwie zu exotisiert zu werden. Auch das hat mir ziemlich gut gefallen. Also in dieser Hinsicht hat das schon eine gewisse Wirkung. Aber es hat natürlich nichts mit dem Reality-TV zu tun, was es vielleicht früher mal gab. Ne? Wir erinnern uns ja dunkel, also die Älteren erinnern sich noch an Big Brother. Da war es ja wirklich irgendwie einfach so draufhalten in irgendeinem Container. Alle haben sich gelangweilt, war eine Riesendebatte. Und das ist ja, mit Realität hat das ja nichts zu tun, was die da machen in diesem Hotel in Thailand. Das ist ja komplett durchgescriptet. Genau. Und das glaube ich, das würde mich dann irgendwann nach einer Weile wahnsinnig langweilen. Genauso wie bei GNTM und anderen Formaten. Dass man merkt, es ist ein komplettes Drehbuch. Jeder Halbsatz ist gescriptet, jede Figur ist vorab entwickelt, dann tun sie so, als ob sie überrascht werden. Ups, wer kommt denn jetzt plötzlich? Ja. Nein, wie siehst du denn aus? Es ist alles vorher klar. Und dann denke ich, dann macht einfach eine richtige Serie. Macht eine richtig produzierte, künstlerische Serie und nichts so tun, als sei das jetzt Reality.
Aber es ist ja auch so entlastend, dass man weiß, was passiert. Also ich finde ja, dass an dieser Staffel jetzt so besonders schön, dass eben noch eine Konkurrentin kommt, die in der letzten Staffel schon für ganz viel Furore gesorgt hat und die natürlich toll war. Und natürlich jeder gute Drehbuchautor denkt sich jetzt, die holen wir nochmal wieder rein. Also das ist doch genau das, was man tun muss. Jede Tragikomödie bei Shakespeare funktioniert so, jetzt kommt noch wieder die dritte Person rein, die alles kaputt macht. Das ist eben das alte Konzept und das funktioniert halt auch immer wieder. Deswegen gucken wir es auch immer wieder. Also dass das so durchgeskriptet ist, das ist, ich finde, das gehört so ein bisschen zu dem Grundkonzept. Aber du hast natürlich recht, das ist insofern langweilig und die amerikanischen
Dann macht's mit Schauspielern, habe ich immer gedacht, während
ja,
des
das ist
dann,
aber
dann produziert
es
richtig.
Ja, ja, das denkt man immer, aber es muss eben auch, vielleicht knüpft das an das Gespräch von vorher, dass es wirklich dieses bisschen menschliche Authentizität, also du kannst das alles skripten, aber das, was wirklich auch bewegt, ist, dass da Schwächen davor kommen. Also da gibt es ja auch eine Pornodarstellerin, die sich dann aber doch nicht traut, es zu sagen, und dann fühlt man das irgendwie so mit und denkt sich so, ja, ein bisschen unangenehm ist es mir jetzt, ja doch, und so weiter. Also
aber
bei
sie
aller,
ist gecastet worden.
Na ja, klar.
Für also ich meine,
ja, natürlich,
um genau,
genau
das zu
dafür
sagen.
Und trotzdem,
genau das zu sagen,
dass sie nicht diese Profis sind, und das macht halt wirklich dieses Quäntchen auch da drin aus.
Ich glaube, das Versprechen spürt man da immer noch, dass es das Reality halt hat, ne, dass man irgendwie diesen Menschen besonders nahe kommt, was man natürlich nicht macht, aber irgendwie steckt da dieses Versprechen drin. Ich fand spannend, Ines, du hast am Anfang gesagt, dass es eben nicht nur diese Show ist, sondern dass auch auf TikTok und überall ganz viel darüber gesprochen wird und eben auch aus der queeren Community heraus. Wie reagiert denn die queere Community darauf? Feiern die das? Oder, also es gibt bestimmt ganz viele Stimmen natürlich, aber...
Ja, ja, also es gibt eben ganz viele Reaction-Videos darüber und dann auch Reaktionen dazu, wie man das halt, wie man richtigerweise dann in Beziehungen anders damit umgehen würde. Also mit Witz und so weiter. Und es gibt dann auch, also die Frauen sind dann ja auch so echte Stars quasi in der queeren Community. Und da merkt man halt schon, dass es sowas auch, dass es sowas eben auch brauchte. Also dass man dieses Format irgendwie braucht, um das dann so auf allen anderen Formaten so zu vervielfachen, um auch da diese Stars halt auch zu haben, die so ganz nahbar sind. Also die Irina, die erste Princess Charming, ist jetzt halt auch, sitzt dann noch überall. Und daran merkt man eben auch, wie das so unkontrollierbar wird. Also wie gesagt, niemand guckt es mehr im Fernsehen, sondern das ist so, es nimmt so seine eigene Dynamik an. Und das finde ich ja auch immer wieder das Spannende an Popkultur, dass man nicht so ganz weiß, in welche Richtung das eigentlich geht und was dann die anderen Produzentinnen daraus machen.
Ja. Da entsteht dann eine ganz eigene Realität sozusagen, die dann wirklich auch real ist für ganz viele Menschen. Princess Charming, diese aktuelle Staffel, über die wir gesprochen haben, die läuft bei RTL, ist die dritte Staffel, hat vor 2 Wochen, glaube ich, begonnen und läuft jetzt noch ein paar Wochen, können Sie einsteigen, wenn Sie wollen oder sich mal ein Bild machen wollen. Wie viel Geschichte steckt in einem Gebäude und was bedeutet das, wenn man ein Gebäude, in dem viel Geschichte steckt, einfach abreißt? Auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Schönefeld, da steht so ein Gebäude, um das jetzt gerade ziemlich gerungen wird, das Generalshotel Schönefeld. Das war zu DDR-Zeiten ein Hotel, in dem berühmte Gäste untergebracht waren, Staatsgäste, Fidel Castro zum Beispiel, Louis Armstrong haben dort übernachtet, ist sehr gut erhalten, von außen wie von innen, ziemlich besondere eben Nachkriegsarchitektur, und das soll jetzt aber alles weg, weil Schönefeld gehört zum großen BER-Flughafen und da braucht es Platz, zum Beispiel für Regierungsmaschinen, die da jetzt parken sollen, wo jetzt eben gerade noch dieses Hotel steht. Und der Abbau, die Entkernung, die hat quasi schon begonnen seit gestern, obwohl eigentlich wirklich alle Denkmalschützer natürlich eh sagen, das geht gar nicht, das ist ein Bau der Superlative, und auch alle 6 Fraktionen des Brandenburger Landtags sagen, nein, das ist ein Fehler. Spreche ich drüber mit Wladimir Balzer und Ines Schwertner hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Wladimir, du bist in der DDR groß geworden, kennst diese Art von Gebäuden. Was ist das denn für ein Bau? Wie sieht der aus? Kannst du uns das beschreiben?
Also ich sag mal so, groß geworden ist vielleicht zu viel gesagt. Ich habe in solchen Hotels jetzt nicht übernachtet. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Hotel war, sondern eher so eine Art Empfangsgebäude. Ich bin gerade aufmerksam geworden auf das, was du gesagt hast, dass Fidel Castro und Louis Armstrong in diesem Hotel waren, dort übernachtet haben oder an diesem Ort übernachtet haben. Das muss man sich auch mal vorstellen, welche zwei sehr unterschiedlichen Figuren dort offenbar waren. Ja. Das sind tatsächlich so, das ist so sozialistische Moderne, was in der Architekturgeschichte, in der Architekturkritik absolut anerkannt ist, was man auch, glaube ich, lösen muss vom politischen Umfeld, was man nicht ganz kann, weil es war natürlich trotzdem ein Staatsgebäude, ein Repräsentationsgebäude einer Diktatur, das muss man ja auch sagen, aber ästhetisch, architekturhistorisch ist das auf jeden Fall bemerkenswert mit sehr schönen auch Möbeln, sehr stilvoll, bestimmten Materialien, Gängen, einer Struktur, die auf jeden Fall erhaltenswert gewesen wäre. Ich persönlich war nie dort, wie gesagt, weder in meiner Kindheit, in den 80er Jahren, wo ich groß geworden bin, noch irgendwann später. Aber die Bilder, die ich mir angeschaut habe, die haben mich sehr beeindruckt. Es gibt ja auch andere Gebäude noch im Osten Berlins, die durchaus auch in diesem Stil bemerkenswert sind, die erhalten geblieben sind. Das ehemalige sogenannte Staatsratsgebäude in Berlin-Mitte gegenüber dem heutigen Humboldt-Forum ist ja erhalten geblieben. Auch da sieht es ähnlich aus. Es sind auch so große Treppenhäuser, was immer auffällt. Also ganz breite Treppen, aus schweren Steinen gebaut, mit so eisernen Reling, wo man sich dran festhalten kann. Alles sehr stilvoll und sehr schön. Und ich bedauere auch sehr, dass das jetzt dass es abgerissen wird. Andererseits, viele beschweren sich, aber es gab ja auch kein Nutzungskonzept, soweit ich weiß. Also man kann natürlich so ein Gebäude irgendwo draußen vor den Toren Berlins hochleben lassen, aber wenn man kein Nutzungskonzept hat und es nicht nutzt, im Gegensatz übrigens zum Palast der Republik damals, der genutzt worden ist nach dem Mauerfall, dann muss man sich vielleicht nicht wundern.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, vielleicht auch, ob wir da Ideen hätten oder so. Aber wie siehst du denn das, Ines? Ist das für dich auch, ist das ein Verlust tatsächlich? Weil, also wie Wladimir sagt, es gibt ja schon auch mehrere solcher Gebäude, müssen wir sie alle erhalten? Wäre das ein großer Verlust, wenn es abgerissen wird?
Also man muss natürlich jetzt nicht jedes Gebäude erhalten, nur weil es jetzt alt ist, aber natürlich stecken in diesen Gebäuden ja eben auch das Stück sozialistischer Geschichte. Und ist ja natürlich, also ich habe auch sofort an den Palast der Republik gedacht, weil die Frage ist ja, durch was wird es dann jetzt auch ersetzt? Also jetzt auch beim Flughafen, der wirklich eine planerische und ästhetische Beleidigung ist, ohnehin. Ich glaube, über den Flughafen müssen wir nicht länger sprechen, aber eben auch das Stadtschloss, was jetzt statt des Palast der Republik da jetzt steht, ist halt grauenhaft. Also es ist ja weder einladend und es knüpft eben an einen Teil eigentlich der Geschichte an, von dem ich jetzt gar nicht so weiß, ob der so viel besser ist. Also es ist eben so eine andere Form von Retro, mit dem, glaube ich, viele Menschen gar nichts mehr anfangen können eigentlich. Dieses Stadtschloss ist für mich die größte, also eben auch da nicht nur architektonisch, sondern auch so historisch, frage ich mich einfach an, wo wird daran angeknüpft? Und deswegen glaube ich auch, der Palast der Republik hat zumindest noch vielen Menschen was bedeutet, was gesagt, weil sie da drin gelebt haben. Und ich habe auch, war jetzt zuletzt in einem Kulturpalast in Bitterfeld, der auch wirklich noch genutzt wird und der auch einfach richtig, richtig toll ist und wo einfach Menschen immer noch reingehen können, sollen und was absolut erhaltenswert ist, sowohl als Gebäude an und sich, aber eben auch als Ort der Kultur. Und klar, da viele Menschen, die dann auch in der DDR aufgewachsen sind, verbinden damit etwas und anstelle dessen kommt dann halt nichts nach. Das ist, finde ich, auch eine der entscheidenden Fragen halt. Wie wird es danach genutzt?
Und da ist vielleicht eben auch die Frage, also wie macht man das gut, ne? Sowas zu erhalten, habt ihr jetzt auch schon beide angesprochen. Also das einfach erhalten und feiern, ja, also.
Bisschen wenig.
Ist ein bisschen wenig, wie du auch schon gesagt hast, weil die Mendes ist ja auch, ne? Diktatur steht ja irgendwie auch von der Diktatur. Wie kann man, habt ihr da vielleicht gute Beispiele für, also wo das gelingt, dass man so einen Ort erhält und gleichzeitig aber auch kritisch reflektiert, was das für ein Ort war, dass man den feiern kann und kritisch reflektieren?
Als positives Beispiel.
Ja, als positives Beispiel.
Der Palast der Republik einfach, ne? In den 90er Jahren, späte 90er. Wann wurde der abgerissen? Wann war das? 99, 2000? Ist das später noch?
Bisschen später, glaube ich. Also ich glaube Anfang.
Jedenfalls, es war jedenfalls über 10 Jahre, ist der dann noch weiter genutzt worden. Und das ist ja dieses Gebäude, jetzt reden wir doch über den Palast der Republik, obwohl wir eigentlich über dieses Generalshotel reden wollen. Ja. Aber weil der einfach wirklich symbolisch für etwas steht, für ein Gebäude aus DDR-Zeiten, ein natürlich Staatsgebäude, ein repräsentatives Gebäude für eine Diktatur, das aber trotzdem nach dem Mauerfall freudig angenommen worden ist und belebt worden ist von Künstlerinnen und Künstlern. Da gab es irre Performances, das war zum Teil entkernt. Da gab es so eine Art Seen entstanden in diesem Entkernungsprozess. Da waren so riesige Wasserflächen, wo dann Künstler auch mit Booten Performances gemacht haben. Viele Jüngere, die im Westen groß geworden sind, fanden das toll, dieses Gebäude, das man so nutzen konnte, das so frei und so offen war, was dann wirklich plötzlich wirklich zu einem Volkspalast wurde, zu einem Palast der Republik. Das hätte das Symbol sein können für einen guten Übergang, für einen Brückenbau zwischen den Generationen, zwischen Ost und West, zwischen Ost- und West-Berlin, aber dann hat sich diese irre Nostalgie durchgesetzt und dann hat man dieses Hohenzollern-Ding da hingerammt. Und ich glaube, das würde man heutzutage im politischen Umfeld nicht mehr tun. Diese Entscheidung im Bundestag ist ja auch schon über 20 Jahre her. Das würde man, glaube ich, jetzt nicht mehr tun. Es ist eine neue Generation, die jetzt mitredet, die auch vielleicht nicht ganz so belastet ist, auch von den Zeitläuften, die da viel pragmatischer rangeht und sagt, hey, Palast der Republik, wunderbar, wir interpretieren das neu, wir machen was draus. Das ist für alle da, für Ost und West, für alle Generationen sowas. Das würde ich mir wünschen für diese DDR-Bauten, von denen es ja auch noch einige gibt.
Ja, eben, es gibt ja noch ein paar. Und also zum Palast der Republik noch, das ist ja auch einfach so witzig. Also ich kannte das nur von meinen Eltern, die das als Erichs Lampenladen, also ich kenne das gar nicht als staatstragend, sondern für mich, die meisten DDR-Bevölkerung hat eigentlich das auch, also sowieso als Kritik an den Staatsoberhäuptern eher belächelt. Und das hätte man ja auch, also damit hätte man ja auch ein bisschen witzig spielen können mit dieser Form, auch mit den Protesten, die dann auch davor stattgefunden haben. Also da steckt ja dann wirklich auch mehr Geschichte drin, als eben nur das Staatsbankett oder so. Also da hätte man, glaube ich, schon viel draus machen können. Aber ich
und die Volkskammer
eben,
war da drin, ne? Dieses Scheinparlament, sag ich mal.
Ja, aber genau, da hätte man ja eine gute Auseinandersetzung auch mit, muss jetzt ja nicht alles zum Museum werden, aber man kann ja wirklich was draus machen. Ich habe aber eben auch nochmal gedacht an einen anderen Kulturort in Gera, wo ich zuletzt war, wo das auch so absurd war, dass dieser Kulturpalast da wiederum auch so zerfällt, so architektonisch, und gleichzeitig da eben die abstrusesten Schlagerpartys drin gefeiert werden. Mhm. Und das ist natürlich auch, das ist halt die Realität. Okay, ja. Das ist der einzige Ort da, wo Konzerte stattfinden. Aber auch da merkt man, da könnte man richtig was draus machen. Also das zerfällt wirklich sich und außenrum. Und das ist auch einfach extrem schade, weil es der zentrale Platz ist in der Stadt, der so baufällig wird und wo einfach auch da die Regierung oder eben wo es einfach kein Geld dafür gibt, das vernünftig zu restaurieren, und wo das jetzt so so niederkommt. Und das nehmen natürlich auch viele Menschen dann so wahr, als okay, das ist auch unser Erbe, unsere Stadt, das hier einfach das einfach da, wo nichts mit gemacht wird. Das ist einfach sehr, sehr schade, unabhängig davon vielleicht, welches Erbe da noch mit transportiert wird.
Ja. Ich finde, man kann alle eure Punkte, glaube ich, total gut nachvollziehen, und es wäre natürlich toll, das irgendwie nochmal anders zu nutzen und da ganz viel Energie und Vision reinzustecken. Und gleichzeitig, also wir hatten diese Woche auch gesprochen, hier im Programm mit einer Professorin vom Institut für Stadt- und Raumplanung von der TU Berlin, Stefanie Herold, und die hat gesagt, dass dieser Entschluss, dieses Stadthotel, dieses Generalshotel da abzureißen, eh schon 12 Jahre her ist und dass man jetzt sowieso anders bauen muss. Sie hat gesagt,
es wird nicht mehr so gebaut werden, wie das damals in diesem Planfeststellungsverfahren, als auch der Abriss dieses Gebäudes beschlossen wurde, geplant war. Das heißt, es wird anders werden. Und diese Änderungen dann nochmal kreativ im Sinne dieses Denkmals anzuschauen, das, denke ich, wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die auch nicht unangemessen ist, einzufordern.
Ich finde es spannend, weil die geht ja auch in eure Richtung, sich kreativ damit auseinandersetzen. Und ich habe gleichzeitig auch gedacht, also wenn man sich jetzt mal in diese Flughafenbauer hineinversetzt, BER, ein ewiges Fiasko, könnte man nicht auch sagen, natürlich, die müssen da effizient bauen, und wir haben keine Zeit für kreative Lösungen, um irgendein altes DDR-Gebäude da noch mit zu berücksichtigen. Also ist es wirklich angemessen in so einem Flughafenkontext? Muss der einfach effizient sein, oder kann man hier so eine Kreativität verlangen?
Also es ist ja, da wird ja Platz gemacht für die Regierungsstaffel. Das ist ja ein bisschen entfernt, durch eine gewisse Ironie, aber es ist ja durchaus auch räumlich, soweit ich das verstehe, durchaus räumlich entfernt vom normalen Passagierterminal vom BER. Also da kann man nicht einfach so reinspazieren oder rüberspazieren. Das ist schon noch, ich weiß ja nicht, wie weit es entfernt ist, aber es ist nicht gleich irgendwie an diesem BER-Gebäude. Das heißt, man müsste sich schon ein Konzept entwickeln, wie man da hinkommt. Dann müsste man dort irgendetwas anbieten. Und natürlich, das muss weit darüber hinausgehen, als nur irgendwie 2 Stunden vorm Flug da zu sein und sich da nochmal was anzuschauen, bevor man dann irgendwie eincheckt. Sondern es muss schon was sein, wo man ganz speziell hinfährt und rausfährt. Das ist ja eben vor den Toren der Stadt. Das ist ja nicht direkt in Berlin. Das ist schon natürlich schwierig, das verstehe ich auch, so ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, diesen, ich sag's jetzt mal, DDR-Schick auch so herzurichten, dass es vielleicht sogar auch kommerziell irgendwie erfolgreich sein könnte. Es gibt wirklich, wirklich viele Möglichkeiten. Aber abzureißen ist die primitivste von allen.
Ja. Und natürlich auch die am wenigsten nachhaltige. Ist ja auch nochmal so ein Argument.
Das auch. Man löscht eben wirklich auch ein Stück Geschichte aus.
Ja. Ja, sind wir uns wahrscheinlich einig, genauso wie die 6 Fraktionen vom Brandenburger Landtag, die ja auch alle finden, das muss erhalten bleiben. Trotzdem, gerade sind sie dabei, das abzubauen, aber Sprecher von den Denkmalschützern dort sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht passiert da ja noch was in den nächsten Tagen. Das war hier zu diesem Stand die Journalistin und ehemalige Chefredakteurin des Jacobin-Magazins, Ines Schwertner. Und von unserem Deutschlandfunk-Kollegen aus Washington, Korrespondent mittlerweile gerade da, Wladimir Balzer, in unserem Popkultur-Wochentalk hier in Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank für all eure Gedanken hier.
Danke euch.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.